Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Tag. Wir bei Medias Res haben zwar keinen Adventskalender für Sie, aber doch einiges für Sie heute eingepackt. Anlässlich des Green Deals heute werden Sie immerhin einem kleinen Eisbrocken begegnen, aber auch einem anderen Deal. Der Internetgigant Amazon hat sich die Champions League Live-Sportrechte gesichert. Gleich mehr dazu. Und wir berichten darüber, wie sich ein alter Dampfer wie das ZDF darum bemüht, auch für den Nachwuchs attraktiv zu bleiben. Bei anhaltender Diskussion um Aufgabe und Möglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zunächst aber geht es nach Großbritannien. Dort steigt die Spannung wieder einmal. Denn morgen stimmen die Briten über ihr neues Parlament ab. Auch bei Premierminister Boris Johnson, da liegen die Nerven allmählich blank. Anders ist wohl kaum zu erklären, dass er Anfang dieser Woche das Smartphone eines Journalisten kurzerhand in seine eigene Tasche steckte. Ihm passte wohl nicht, was auf dem Handy zu sehen war, ein auf dem Boden liegendes Kind in einem hoffnungslos überfüllten Krankenhaus in Großbritannien. Und damit nicht genug. Bei einem Wahlkampftermin dachte Johnson laut darüber nach, die Gebührenfinanzierung der BBC neu aufzustellen. Darüber berichteten wir ja gestern. Die Medien wiederum, die gehen auch nicht gerade zimperlich mit den Politikern um. Mit Chemil Ford trieb den eingefrorenen Diskurs zwischen beiden erst vor kurzem sozusagen auf die Spitze. Eines Eisbergs, Friedbert Meurer.
Tonight, the first ever leaders general election climate debate.
Der öffentlich-rechtliche Sender Channel 4 debattiert mit den Spitzenkandidaten die Klimakrise. Aber zwei Plätze bleiben leer. Der von Premierminister Boris Johnson und der von Brexit-Party-Chef Nigel Farage.
They have not taken up their places yet. Instead, a reminder, the ice caps are melting.
Channel 4 entschied sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Dort, wo die beiden Politiker stehen sollten, liegt auf einem Pult jeweils gut sichtbar ein Eisblock. Unter den heißen Scheinwerfern im Studio schmelzen sie während der Sendung dahin wie die Polarkappen. Die Konservativen waren empört. Man habe doch Minister Michael Gove als Ersatz angeboten. Er stand sogar schon im Nebenraum bereit. Der Sender pochte aber darauf, dass das hier eine Runde mit den Parteichefs sei. Charles Walker, ein Abgeordneter der Konservativen, war stocksauer. Sie können einen Premierminister nicht herumkommandieren, dass er erscheinen soll. Die Moderatorin nahm sofort Anstoß am Wort Bullying. Bullies sind die Rüpel auf dem Schulhof, die anderen Prügel androhen. Sie haben ein düsteres Bild von Journalisten. Nein, habe er nicht. Wir verletzen niemanden, wir stellen nur Fragen. Dämonisieren Sie nicht Journalisten. Die Nerven auf beiden Seiten liegen blank. Politiker wollen sich nicht vorführen lassen und Journalisten kämpfen darum, das zu tun, was sie vor Wahlen immer getan haben. Politikerinnen und Politiker und ihre Wahlaussagen zu hinterfragen. Für die Tories aber ging die Sache mit den Eisblöcken zu weit. Das sei krass parteiisch gewesen. Auch Tim Bale, Politikwissenschaftler der Queen Mary University in London, sieht die Aktion des Senders kritisch, kann sie aber verstehen. Das war schon eine Provokation durch Channel 4, aber es spiegelt die Frustration der Journalisten wider, dass gerade die Konservativen nicht an TV-Runden teilnehmen wollen. Aber das ist elementar für die Demokratie, dass die Parteiführer öffentlich miteinander debattieren.
And that is debates between the leaders of the parties.
Schon tauchte der nächste Konflikt auf, diesmal mit der BBC. Boris Johnson verweigerte ein Interview mit Star-Moderator Andrew Neil. Er gebe doch so viele Interviews. Doch das Interview mit Neil würde 30 Minuten dauern. Der Moderator hat zuletzt Labour-Chef Jeremy Corbyn in die Bredouille gebracht. Der weigerte sich mehrfach, sich für den Antisemitismus in seiner Partei zu entschuldigen.
So no apology. I'll try one more time.
No, hang on a minute, Andrew. Well, hang on, can I just make it clear?
You know, we get that. I'm not arguing
be
about that.
Be it Islamophobia, Antisemitism or any,
let's
other,
move on to
any other form of racism.
Auch Corbyn, der Wert darauf legt, nah am Volk zu sein, hat seine Probleme mit den Medien. In der Morgensendung Today von BBC Radio taucht er praktisch nie auf. Laura Künzberg, Enkerfrau der BBC, erhielt bei einem Parteitag von Labour von ihrem Sender allen Ernstes Personenschutz, weil es von links gegen sie Drohungen gab. In ihrem Ärger über Channel 4 drohte ein konservativer Spitzenpolitiker sogar, man werde im Fall eines Wahlsiegs die Lizenz von Channel 4 überprüfen. Das alarmiert Politologe Tim Bale erheblich. Das grenzt an das, was wir in Ungarn und Polen erleben. Ich glaube, selbst viele Konservative wären beunruhigt, wenn es soweit käme. Die Regulierungsbehörde Ofcom hat inzwischen die Beschwerde der Konservativen abgewiesen. Channel 4 hat also mit den Eisblöcken die Neutralität nicht verletzt. Manche fragen, ob TV-Debatten denn überhaupt den Zuschauern etwas bringen oder ob hier nicht der Wahlkampf amerikanisiert wird. Äußerlichkeiten zählen, Inhalte nicht. Professor Tim Bale verteidigt das Format. Studien zeigen, dass die Wähler dadurch besser informiert werden. TV-Debatten sind eine gute Sache. Das Problem ist, diejenigen, die diese Information wohl am meisten benötigen, schauen sich die Sendungen wahrscheinlich gar nicht an. Das ist leider das Paradox. Jeder verbale Ausrutscher vor der Kamera, irgendein Zwischenfall mit einem Passanten oder Journalisten, eine falsche spontane Reaktion, es wird anschließend millionenfach in den sozialen Medien angeklickt. Politiker im Wahlkampf versuchen sich zu schützen, sagen ihre Berater. Nein, sie schotten sich gegen unliebsame Fragen ab, entgegnet die Presse. Der Machtkampf ist gerade vollauf entbrannt.
Das dürfte das Eis dann noch mehr zum Schmelzen bringen. Friedbert Meurer über ein schwieriges Verhältnis zwischen Politik und Medien in Großbritannien. Und vom Wahlkampf zum Kampf um Rechte, um Sportrechte. Da ist es ja schon seit einiger Zeit ziemlich kompliziert geworden. Da hatten wir uns gerade gemerkt, die Champions League ist bei DAZN und bei Sky zu sehen. Also bei einem kostenpflichtigen Streamingdienst und bei einem Pay-TV-Sender. Und da werden die Rechte schon wieder neu verteilt und es bleibt kompliziert. Seit gestern wissen wir immerhin, ein Teil der Live-Rechte für die Champions League, den hat Amazon erworben. Ab der Saison 2021/22 bietet der Konzern Livestreams an. Mit den Top-Streams der Top-Spiele in der Königsklasse an Dienstagabenden, so das Versprechen. Wer die weiteren Rechte an der Champions League in Deutschland erhält, das ist noch nicht bekannt. Das offizielle Ausschreibungsverfahren läuft noch. Im Studio ist jetzt Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Herr Friebe, weiß man eigentlich, wie viel Amazon nun für die Champions League-Partien an den Europäischen Fußballverband, der ja der Rechteinhaber ist, bezahlen muss? Geht das in die Millionen, die Milliarden?
In die Millionen auf jeden Fall. Man kennt aber keine genauen Zahlen. Eigentlich weiß man überhaupt nichts über den Preis. Das wurde überhaupt nicht kommuniziert bisher. Das kann man auch schlecht schätzen aus den Paketen. Das sind ja immer rechte Pakete, die gekauft werden der letzten Jahre, weil doch jedes Paket immer ganz individuell zugeschnitten ist. Jetzt geht es ja um die Dienstagsspiele. Das gab es bisher so noch nicht, dass ein Anbieter nicht nur für die Dienstagsspiele interessiert hat. Es muss auf jeden Fall eine mindestens zweistellige, wahrscheinlich aber dreistellige Millionensumme sein. Die Details müssen wir da tatsächlich aber noch abwarten.
Amazon ist ja kein ganz Unbekannter, was die Sportberichterstattung anbetrifft. Seit 2017 besitzt der Konzern schon die Rechte an den Audio-Livestreams von Spielen der Fußball-Bundesliga. Und seit dieser Saison zeigt Amazon schon Partien aus der englischen Premier League. Das scheint auch ganz gut zu laufen. Und jetzt also noch die Rechte an der Bildübertragung der Champions League. Warum ist gerade die Champions League und damit die Live-Berichterstattung von Topspielen denn so interessant für so jemanden wie Amazon?
Weil natürlich gerade in Europa und wenn wir an Deutschland denken, Fußball immer noch der Topsport überhaupt ist und die Champions League als die Marke schlechthin eigentlich gilt, die europaweit Jahr für Jahr viele, viele Millionen Fans vor die Fernseher lockt, weil da eben die ganzen Weltstars spielen bei den großen Topvereinen in Barcelona, Madrid, Turin, Bayern München, die englischen Vereine dazu. Das ist natürlich ein absolutes Premium-Fernsehrecht im Sport. Die Champions League, die läuft über das ganze Jahr, die fängt im September an, das Finale ist erst im Mai. Das ist relativ regelmäßig unter der Woche, dienstags und mittwochs abends, steht in vielen Kalendern der Fußballfans fest drin. Von daher ist das ein absolutes Top-Recht, um das man sich natürlich bemühen möchte, weil das man kann eigentlich an keiner anderen Stelle einen derart großen Aufmerksamkeitsschub auch für sein Unternehmen bekommen als mit der Fußball-Champions League.
Ja, und so jemand wie Amazon, der zahlt dann wahrscheinlich auch so eine kleine Milliarde mal fast aus der Portokasse. Das ist sicherlich dann auch schön für die Vereine, aber ganz am Ende dieser Wertschöpfungskette, da stehen dann ja die Fans und für die wird es immer teurer und komplizierter. Geht die Rechnung denn auf oder könnte es sein, dass die Fans nachher sagen, nö, es findet zwar statt, aber wir gucken nicht?
Das kann natürlich sein, dass sich einige Fans zurückziehen und sagen, das ist uns alles zu kompliziert geworden, ich muss noch ein Abo abschließen. Das wäre dann, wenn... immer das Wenn dazu gesagt, wenn Sky und DAZN weiter mitmachen in der Champions League, müsste man dann 3 Abos alleine für diesen Wettbewerb abschließen. Das kann natürlich sein, dass das den einen oder anderen abschreckt. Vielleicht gibt es aber auch ganz neue Modelle oder noch verstärkt genutzte Modelle, dass es Pakete gibt, dass man die Spiele eines Vereins gucken kann oder bestimmte Spieltage sich rausguckt für dann weniger Geld. Das könnte man sich, das ist vorstellbar auf jeden Fall. Aber es ist noch ein anderer Punkt spannend, das haben Sie gerade schon angesprochen. Amazon kann sich das eben leisten, weil sie eine Weltmarke sind, weil sie enorme Umsätze machen. Und das ist der große Wettbewerbsvorteil für Amazon. Sie müssen die Fernsehrechte für Sportereignisse nicht refinanzieren. Das ist aktuell nicht möglich. Fußball und Sportereignisse, die Rechte daran sind so teuer, das kann man nicht refinanzieren. Da macht man auf jeden Fall ein Minusgeschäft mit. Und Amazon muss das nicht refinanzieren. Die haben Geld genug. Die nutzen es eher dafür, die Bindung an ihre Marke, das Prime, wo man dann ja auch Videos gucken kann, dafür zu nutzen oder auch neue Kunden zu gewinnen. Das ist also fast eher ein Marketinginstrument und ein Kundenbindungsinstrument. Und da geht es weniger darum, mit der Champions League Geld zu verdienen.
Für Deutschland ist diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, auch deshalb interessant, als die Europameisterschaft 2024 dann bei uns stattfinden wird. Und für diese Spiele hat sich die Telekom die Rechte gesichert. Dritte Bundesliga ist dort auch schon zu sehen. Was wird das für die Berichterstattung über die EM bedeuten?
Das wird bedeuten, dass wenn es keine Einigung zwischen der Telekom und ARD und ZDF gibt über Sublizenzen, wie wir das mit Eurosport bei den letzten Olympischen Spielen schon hatten, dass wir in ARD und ZDF keine Spiele mehr sehen werden. Da wird man sich dann auf Hintergrundberichte wahrscheinlich beschränken. Man muss dann bei Magenta Sport, so heißt das Telekom-Angebot, auch da wiederum ein Abo anschließen. Es gibt eine Ausnahme oder 7 Ausnahmen mindestens, muss man sagen, Eröffnungsspiel, Halbfinale, Finale und alle deutschen Spiele, die müssen nach Rundfunkstaatsvertrag frei empfangbar zu sehen sein. Wahrscheinlich dann auf der Plattform auch der Telekom, aber immerhin vor der Bezahlschranke. Was für alle anderen Spiele wird es dann wahrscheinlich so sein, dass man dafür extra bezahlen muss für diese Europameisterschaft. Spannend aber bei der Telekom ist, das hat auch eine Auswirkung noch auf die Bundesliga. Nächstes Jahr werden die Bundesliga-Rechte neu ausgeschrieben und es kann nicht im Sinne der Telekom sein, nur für vier Wochen in 5 Jahren sich in den Top-Fußballmarkt zu engagieren. Wahrscheinlich können wir damit rechnen, dass sie auch sich um die Bundesliga-Rechte mitbewerben oder jetzt vielleicht sogar schon um die Champions League.
Matthias Friebe über die neue Lust am Sport von Amazon und anderen. Der Konzern steigt in Deutschland jetzt auch in die Live-Berichterstattung über die Champions League ein. Vielen Dank. Und jetzt eine kleine Werbeunterbrechung.
Wir suchen neue Perspektiven.
Deine Perspektiven.
Frische Blickwinkel.
Deine Blickwinkel.
Deine Power für das ZDF der Zukunft.
Ja, das war Werbung, aber nicht von uns. Den Deutschlandfunk, den gibt es natürlich nach wie vor ohne Reklame. Mit diesem Spot bewirbt das ZDF sein Redaktionsvolontariat. Das müssen wir nochmal wiederholen. Das ZDF macht Werbung für seine Ausbildung. Das ist bemerkenswert, denn eine Weile lang konnten sich alle öffentlich-rechtlichen Anstalten gar nicht retten vor den vielen Bewerbungen. Jetzt also ein schickes Video. Da sieht man unter anderem viele junge Leute, sehr divers, die gemeinsam in eine Pusteblume pusten oder mit Spielzeugautos spielen. Lief im linearen Programm, aber auch auf Social Media. Die Bewerbungsphase für ein Redaktionsvolontariat lief Mitte November an und endet heute. Und ich habe kurz vor der Sendung mit Ulrike Koschwitz gesprochen. Sie leitet beim ZDF das Redaktionsvolontariat. Und ich habe sie gefragt, wie viele Bewerbungen haben Sie denn bekommen? War die Nachfrage groß?
Ja, also das ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Also erst um Mitternacht ist das Portal zu und wir sind bis jetzt bei etwas über 900 Bewerbungen.
Ist das viel?
Ja, wir haben immer so zwischen 800 und 900, aber es erweist sich, dass in den letzten Stunden und Minuten immer noch unfassbar viel reinrauscht. Also die letzten Tage, Sonntag, Montag waren es 150, in der letzten Nacht waren es 300. Wir sind alle sehr gespannt, wo wir landen am Ende.
Liegt das auch an dem Format, also diesem Videoformat, mit dem Sie das Volontariat jetzt zum ersten Mal beworben haben?
Ich fürchte, das wird ein ewiges Rätsel bleiben. Also ich denke, die Marketingkollegen würden sagen, ja, das liegt an dem Videoformat, weil wir da sehr gut Social Media mäßig das bewerben können. Also wir kommen, was die so nennen, spitz in die Zielgruppen rein. Das heißt, wir können sehr gezielt auf die, die wir gerne ansprechen wollen, diese Werbung schalten sozusagen.
Nun ist es ja so, dass die Nachfrage nach einem Redaktionsvolontariat bei vielen öffentlich-rechtlichen Anstalten rückläufig ist. Wir haben das auch schon vor einiger Zeit mal recherchiert. Einige ARD-Anstalten haben nach Informationen unserer Redaktion zuletzt 30-50% weniger Bewerbungen bekommen. Wie verläuft die Kurve da bei Ihnen?
Erstaunlicherweise eben genau nicht so. Also wir haben das auch erwartet, weil seit vielleicht 2 Jahren berichten die Kollegen von der ARD, dass es häufiger rückläufige Zahlen gibt. Man kann das vorher eben einfach nicht wissen und wir sehen, wir sind drüber eigentlich, also über dem, was wir angenommen hätten, das kommt.
Sie wissen aber nicht, woran es liegt so genau.
Also nein, wir haben ja gesagt, der Trailer hat jetzt eine Rolle gespielt. Ich vermute auch, wir haben ja dieses Mal das erste Mal einen Master bieten wir an, einen medienspezifischen. Also ein Teil der Ausbildungsgruppe oder ein Teil der Volontäre kann einen medienspezifischen Master parallel an der Johannes Gutenberg Universität machen. Das war eine recht hohe Resonanz bei den Bewerbungen auch.
Es hat sich ja wahrscheinlich ein bisschen rumgesprochen. Heute zum Beispiel schreibt der noch ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm in der FAZ, dass es ja doch ein bisschen bitter ist, dass wir zu wenig junge Menschen einstellen können. Und er setzt dann noch dazu mit neuen Berufsfeldern. Er nimmt da Stellung zum Vorschlag der KIF, den Rundfunkbeitrag von 2021 an auf 18,36 Euro anzuheben. Wie würden Sie das sehen? Welche Perspektiven bieten Sie tatsächlich? Gibt es eine Festanstellung, die Perspektive nach dem Volo?
Also die Perspektive für die Volontäre ist, dass wir in jedem Fall versuchen werden, die jungen Kollegen zu binden nach Ende der Ausbildung. Ob das eine Festanstellung ist, das ist von jetzt ab gesehen noch nicht zu sagen. Wir haben natürlich ein essentielles Interesse, Menschen, die bei uns ausgebildet sind, auch wirklich zu binden und weiter mit ihnen zu arbeiten. Und in genau diesem Sinne, da braucht es ja immer diese Passung zwischen Person und Job, das beschäftigt uns im letzten halben Jahr der Ausbildung immer sehr. Wo sind die gut eingesetzt und wo können die gut ankommen? Und das ist ein Verfahren, das wir jetzt seit 2016, also dann jetzt im dritten Lauf, auch genauso machen.
Und wie relevant ist es noch für den Nachwuchs, dass er gewisse Formate wie, ich sag mal, Reportage, Bericht, Glosse kennt oder beherrscht? Da ist in Ihrem Text nicht davon die Rede, nur davon, dass er Geschichten erzählen kann. Aber sind diese Formate und die Kenntnis darüber nicht wichtig, gerade im Zeitalter nach Relotius?
Das sieht der Ausbildungsplan natürlich vor. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich auf eine Ausbildung wie das Volontariat aufmerksam mache oder ob ich ein Curriculum ins Netz stelle. Das ist natürlich alles, was wir tun. Und wir denken, dass diese journalistischen Grundtugenden und Grundkompetenzen einfach hochgradig wichtig sind. Die werden auch alle vermittelt.
Das ZDF ist auf Suche nach journalistischem Nachwuchs. Und darüber sprach ich mit der Leiterin des ZDF-Redaktionsvolontariats, Ulrike Koschwitz. Und wo so viel frischer Nachwuchs zum ZDF kommt, da ist es dann vielleicht doch für ZDF Neo zu verkraften, dass der immerhin auch schon 38-jährige Jan Böhmermann geht zum Muttersender. Morgen läuft zum letzten Mal Neo Magazin Royal. Für alle unsere Twitter-Follower mit einem E am Ende, genau. Den Wunsch, ins Hauptprogramm zu wechseln, den hat Böhmermann ja immer wieder on air geäußert. Und man hat das ernst genommen. Ein Fall für einen, Arno Ozesek.
Verehrte Freunde des zweiten deutschen Fernsehens, statistisch gesehen sind Sie, wir sagen's mit allem Respekt, nicht mehr die Jüngsten, sondern 60 plus. Aber heutzutage wird man glücklicherweise immer älter und so liegt der Herbst 2020 gewiss noch in der blauen Stunde Ihres Lebens. Das würde bedeuten, dass Sie in Ihrem geliebten ZDF-Hauptprogramm plötzlich und unerwartet Jan Böhmermann kennenlernen. Ja genau, das ist dieser kecke Gelegenheitsflegel, dessen bisherige Sendung Neo Magazin Royal als Wiederholung im richtigen ZDF erst kam, wenn um Mitternacht die Wirkung ihrer Schlaftabletten eingesetzt hatte. Böhmermann hat sich selbst einen Digitalspartenkasper genannt, was nach geschliffener Ironie klingt, jedoch bloß eine objektive Beschreibung seines traurigen Quotenmisserfolgs mit Neo-Magazin Royal war. Aber egal, uns kommt es auf folgende Warnung an. Sollte der Fernsehgarten mit Andrea Kiewel und Bares für Rares mit Horst Lichter zu ihren TV-Schätzchen zählen, könnte ihnen bei Böhmermann die Kinnlade bis zur Kieferklemme herabfallen. Mit Kiewel und Lichter hat der nämlich so viel zu tun wie, sagen wir, der Tatort aus Münster mit The Walking Dead, ein Vergleich, der Böhmermann sicher vor Stolz erröten lässt. Das heißt jetzt nicht, dass der Jan kein ganz Lieber wäre. Nein, er ist politisch im Grunde so korrekt, dass er auf der Dunja Hayali-Skala Höchstwerte erreicht. Nur ein Beispiel. Die Aktion Reconquista Internet. Laut Wikipedia eine Bürgerrechtsbewegung, laut Selbstbeschreibung eine Kampagne für Liebe und Vernunft im Internet. Die Zeit hat Reconquista Internet als eine im deutschen Fernsehen bislang beispiellose pädagogische Meisterleistung gefeiert. Und bei solchem Lob droht dir ganz schnell das Bundesverdienstkreuz. Darum, und weil ihm der freudianische Vatermord an Harald Schmidt mörderische Energie verleiht, kultiviert der gute Böhmermann das Böse, Unkorrekte und Zynische. Sagt doof, feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident, begann jenes Schmähgedicht, von dem auch Sie damals gehört haben, verehrte Fernsehgartenfans, gell? Deshalb müssen wir nicht nochmal erklären, dass Böhmermann im Glanz der prestigeträchtigen Beleidigungsklage Erdogans europaweit erstrahlte, während sich hiesige Politiker an der Quadratur des Kreises versuchten, den diplomatischen Scherbenhaufen aufkehren, ohne die Kunstfreiheit zu verleugnen. Gut möglich, dass Jan auch im ZDF-Hauptprogramm solche »Nach mir die Sintflut«-Sachen bringt. Klar, grundsätzlich könnte das Mario Barth ebenfalls, wenn er Endreime beherrschen würde. Doch nie gelangt ein Bart dorthin, wo Böhmermanns satirisches Zuhause liegt, auf der Metaebene. Ja, Metaebene klingt intellektuell, ist aber eigentlich nichts Schlimmes, sondern bedeutet bei Böhmermann, etwas ist im Zweifel nicht so gemeint, wie es scheint, sondern so, wie es nicht scheint, wie man meint. Siehe vor ein paar Wochen, da kündigte Böhmermann an, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Die Enttäuschung im Willy-Brandt-Haus muss entsetzlich gewesen sein, als herauskam, es ging ihm nicht um die Rettung der SPD, sondern bloß um die Bloßstellung der blöden Medien, die ständig auf seine Faxen reinfallen. Nun werden Sie vielleicht fragen, darf denn einer alles sein und alles zugleich? Ein Aktivist, TV-Blödel und Journalist, ein Flunkerer wie Klaas Relotius, ein Weltverbesserer wie Greta, ein Lästermaul wie, naja, auf jeden Fall nicht wie Oliver Pocher? Ja, genau das ist Böhmermanns Geschäftsmodell. Aber schrauben Sie Ihre Erwartungen nicht zu hoch. Es gibt in Böhmermanns Sendungen so öde Passagen, dass man am liebsten zu Oliver Welke in die Heute-Show flüchten würde. Wenn Sie zur Vorbereitung da öfter mal reinschauen, müssen Sie nur noch das mit der Metaebene kapieren und dann können Sie Jan Böhmermann ganz ohne Angst vor einer Kieferklemme einschalten.
Arno Orzesek, und von diesen Höhen geht es jetzt mal zu was Bodenständigen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Heinz Strohmeier, ich bin Chef vom Dienst bei der Rems-Zeitung in Schwäbisch Gmünd. Die Rems-Zeitung ist die älteste noch erscheinende Tageszeitung in Baden-Württemberg. Die gibt es seit 1786 und wir beschäftigen uns morgen mit dem Thema, wie grün ist der grüne Strom in Schwäbisch Gmünd. Das heißt, die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd erhöhen ab 1. Januar, wie viele andere Anbieter auch, ihren Strompreis. Haben aber bislang 500 Kunden gehabt, die den sogenannten grünen Strom bezogen haben. Und ab 1. Januar wird es 30.000 Kunden sein. Und wir haben natürlich nachgefragt, ob wirklich alles im grünen Bereich liegt.
Das war's für uns von heute. Und während wir gebannt nach Großbritannien blicken, ist es in Schweden vollbracht. Die Literaturnobelpreise wurden ausgehändigt. Ob das nun das Ende der Handke-Debatte bedeutet, das fragt der Büchermarkt heute. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.